Bist du schon mal wütend gewesen? So richtig wütend? Okay. Wenn ich jetzt so ein Mikrofon hätte, würde ich, plaudert mal ein bisschen. Nein, das machen wir nicht. Ich glaube, jeder kennt das, dass ihr schon mal so richtig wütend gewesen seid. Und wie geht's dir was, wenn du richtig wütend bist? Fühlst du dich dann wohl, Ewart?
Nein.
Nicht unbedingt. Und was machst du, wenn du wütend bist? Wie gehst du mit deiner Wut um? Nährst du das so richtig im Bauch, den Groll und den Zorn? Wartest bis zum nächsten Tag ab, dass die Gelegenheit kommt und dann... Ich möchte mit euch zusammen eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Und ich bin erschreckt, muss ich sagen, weil diese Geschichte hat Gott mir Ende letzten Jahres aufs Herz gelegt. Und weil ich so den Eindruck hatte, es wäre ganz wichtig, darüber zu reden, aber nicht unbedingt hier, aber ich merke, um mich herum hat diese Geschichte eine ganz dramatische Aktualität erhalten. Ich weiß, dass in manchen Bereichen wirklich Dinge geschehen sind für einige Leute, dass sie so wütend geworden sind, dass ich nicht nur Bauchschmerzen habe, sondern mich frage, was wird aus Familien teilweise, weil jemand so eine richtige Wut im Bauch hat, bis dahin gehend, was könnte auch aus manch einer Gemeinde werden, weil es Leute gibt, die so viel Wut gegeneinander im Bauch haben. Wut und Zorn hat etwas ganz Zerstörerisches und ich bin erschreckt, wie aktuell um mich herum zumindest dieses Thema gerade ist, mit Leuten, mit denen ich zu tun habe. Ich lade euch ein, mit mir zusammen eure Bibel ganz vorne aufzuschlagen, im ersten Buch Mose. Und nicht ganz, ganz vorne, aber fast. Und wir gehen in eine ganz bekannte Geschichte rein, nämlich in das vierte Kapitel. 1. Mose 4. Und ich lese einfach mal die ersten 5 Verse. Von da möchte ich loslegen. Und der Mensch Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Also nochmal für die, die es suchen, 1. Mose 4, das war der erste Vers. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Hier haben wir eine Geschichte. Gleich am Anfang der Bibel. Kaum sind die Menschen da, die ersten tragischen Erlebnisse, Vertreibung aus dem Paradies, die nächsten Menschen tauchen auf dem Plan und schon gibt es Zorn, Wut, Streit und Eifersucht. Was ist hier passiert und warum verhält Gott sich so, wie er in diesen wenigen Versen sich anschaut? Ich will heute ein bisschen intensiver in den Text reingehen und auch in die Verse, die noch kommen. Wenn es da heißt, und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain und sie sagt, also sie, das ist Eva, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Da gibt es ein paar ganz spannende Gedanken zu. Du hast ebenso dieses Wortspiel gebraucht, Kai und Kain, ne? Kai und Abel. Hier gibt es auch ein Wortspiel, weil dieses Erworben, ich habe heute bewusst auch die Elberfelder Übersetzung mit, das hebräische Wort, was dort steht, klingt fast genauso wie Kain. Das sind also ähnliche Worte. Ich habe, das heißt erwerben, kaufen heißt das auch, so kann man das auch nehmen. Also ich habe mit Hilfe des Herrn den Kain bekommen, erworben, gekauft, der ist mir zugesprochen, der ist was Wertvolles. Also der Kain wird als gleich von Anfang an als sehr wertvoll von Eva betrachtet. Und es gibt einige Ausleger, die vermuten, dass hinter diesen wenigen Versen eine Hoffnung steckt. Gott hatte im 3. Kapitel gesagt zur Eva, dass die Nachkommen von der Nachkomme von ihr, der eine, das steht in Singular, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Und wenn er das tut, dann heißt das wieder Rückkehr ins Paradies. Und dass Eva bei dem Kain die Hoffnung hatte, dass das derjenige ist, der Nachkomme, der der Schlange schnell den Kopf zertritt, damit sie wieder zurück können dahin, wo sie vertrieben worden sind. Jedenfalls drückt der Name aus, dass sie sehr viel Wert auf Kain legt. Und dann kommt Abel. Und man braucht kein Hebräisch, wenn man eine Elberfelder Übersetzung hat und schaut in der Fußnote, was Abel heißt. Ich weiß nicht, ob das bei Luther auch so ist. In der Elberfelder steht es in der Fußnote. Abel heißt nichts. Windhauch. Uah. Stell dir vor, als Mutter, du nennst dein Kind nichts. Hallo nichts, komm mal vorbei. Ist ganz praktisch. Ne? Wer hat das hier angestellt? Nichts. Also was hat das gemacht? Nichts. Ja. Niemand. Ihr kennt, ne? Jede Familie hat immer noch 3 Kinder. Keiner, niemand und weiß nicht. Ne? Die gehören noch in jede Familie mit rein. Boah, was? Stell dir vor, du wächst auf und du heißt nichts. Das ist frustrierend, oder? Also Eva hat schon gleich von Anfang an, auf jeden Fall, weiß ich nicht, es wird deutlich, wie sie die Kinder einschätzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kain auch mit einer bisschen höheren Nase durch die Welt gelaufen ist als der Abel. Wenn ich dauernd nichts gerufen werde, dann denke ich vielleicht auch nicht sehr hoch von mir. Auf jeden Fall bin ich nicht jemand, der mit Rasierklingen unter den Armen durch die Gegend geht. Und dann wird halt ganz kurz und knapp erzählt, was mit ihnen wird. Der Abel wird Schafhirte, der Kain wird Ackerbauer. Und dem Kain, es wird uns nicht erklärt in dem Text, warum, aber der Kain kommt auf die Idee, ich sollte Gott mal was opfern. Also nimmt er was von den Früchten seines Feldes und wird sicherlich, wie das üblich ist, einen Opferaltar gebaut haben und das da drauf dann und verbrannt haben. Und das klingt tatsächlich so, der Abel sieht das und denkt, ah, gute Idee, was der Kain gemacht hat. Wir haben das hier so schön von dem Mädchen von dir gehört, sag nochmal deinen Namen. Ja? Lilly. Von der Lilly haben wir das so schön gehört. Ne? Einfach nachmachen, finde ich gut, finde ich eine gute Idee. Und beim Abel ist aber was anders. Beim Kain steht einfach nur, er nimmt was von seinem Getreide. Der Abel nimmt, wie heißt das da so schön, er nimmt von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Also er nimmt das beste Tier und das beste Stück von dem Tierfett, damals von den Tieren als Opfer, das hatte einen ganz hohen Stellenwert. Wir lesen wir nachher im weiteren Verlauf der Mosebücher. Das wird besonders hervorgehoben. Der Kain hätte zumindest von dem, was wir später lesen, auch den ersten Teil seiner Ernte geben müssen. Nicht irgendwas, sondern das, was er zuerst aberntet. Das Besondere, das Beste. Das, wenn man Olivenöl presst, das erste Öl ist das Beste. Immer so das, was als erstes kommt. Aber der hat irgendwas genommen. Und dann kommt das, dass es in dem Text heißt, Gott schaut sich, sieht das Opfer von Abel und nimmt es an und das von Kain nicht. Als ich den Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie wird das gewesen sein? Wenn man in Patriarchen und Propheten liest, dann steht da kam Feuer vom Himmel und hat das eine verzehrt und das andere gelassen. Wenn ich so ein bisschen im Kontext bleibe dessen, was hier gerade passiert, könnte ich mir auch Folgendes vorstellen. Wir lesen, dass im 1. Mose 3 Gott in der Kühle des Abends durch den Garten Eden ging. Das heißt, er ist auf die Erde gekommen. Das ist die große Frage, wie hat er das gemacht? Das ist einer der Hinweise darauf, dass Jesus auch schon im Alten Testament da war. Es ist die einzige Chance, wie Gott auf die Erde gekommen ist. Es gibt viele, viele andere Hinweise, zum Beispiel als Gott Abraham besucht mit noch 2 anderen. Das kann nur so gewesen sein, dass Jesus mit noch 2 Engeln bei Abraham aufgetaucht ist. Oder wo sie dann nachher stehen und in die Ebene von Jordan-Ebene runterschauen und Gott Abraham sagt, pass auf, was ich vorhabe, ich werde Sodom und Gomorra vernichten und dann Abraham mit ihm verhandelt. Das wird so gewesen sein, dass Jesus da stand und mit ihm gesprochen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch hier ähnlich ist, weil ein Kapitel vorher wird uns berichtet, dass Gott so den Menschen erschienen ist. Und dass Jesus sich mit zu dem Altar von Abel gestellt hat und sich gefreut hat und mit ihm das Opfer gefeiert hat. Und bei Kain hat er sich einfach hingesetzt und nicht hingeschaut. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir sehen gleich auch noch im weiteren Verlauf dieser Geschichte, wie nah Gott den Menschen damals war. Warum? Wie auch immer das gewesen sein mag, ob die eine oder andere Variante oder noch eine dritte oder vierte. Warum schaut Gott das Opfer von Abel an und das von Kain nicht? Hast du eine Idee? Ich habe was gehört. Und da steckt noch was dahinter, und das sehen wir auch im weiteren Verlauf der Geschichte. Das Herz. Wo war das Herz von Abel und wo war das Herz von Kain? Bei Abel sieht das so, also wenn man die Geschichte anschaut, auch im weiteren Verlauf noch so ganz unschuldig und natürlich aus. Der hat wirklich aus Freude Gott was dargebracht. Aber der Kain, vielleicht hängt das damit schon zusammen, dass er diesen Namen trägt. Dass vielleicht seine Mutter große Hoffnung auf ihn gesetzt hat und ihm das mitgegeben hat von der Muttermilch an, wer er so sein soll. Und er so denkt, jetzt muss es doch endlich mal passieren. Jetzt muss doch irgendwann meine Aufgabe kommen. Und er war wirklich nicht ganz mit seinem Herzen bei ihm. Schauen wir, wie es weitergeht in der Geschichte. Oh ja, voll noch, warte mal. Egal. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Bleiben wir noch ganz kurz hier stehen. Was passiert, wenn mein Gesicht sich senkt? Dann schaue ich nach unten. Aber nicht, wie es in dem Psalm steht, dass ich nach oben schaue, von woher mir Hilfe kommt, nämlich von meinem Herrn. Er wendet den Blick in seinem Zorn von Gott ab. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig und warum hast du dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde von der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Ich kannte mal eine Schwester, die hat erzählt, das ist schon viele Jahre her, wir wussten früher immer, was wir gemacht haben, weil wir haben uns immer gefragt, was würde Gott tun und würde Gott da mitgehen, also sind wir nicht ins Kino gegangen, weil Gott würde nie mit ins Kino gehen. Vielleicht kennt das noch jemand. Wenn das stimmen würde, dann hätte Gott jetzt nicht mit Kain gesprochen. Gott weiß ganz genau, was im Herzen von Kain vor sich geht. Und ich finde, das ist die erste gute Nachricht, die wir in dieser Geschichte haben. Selbst wenn du Zorn in deinem Herzen hegst oder negative oder schlechte Gedanken, hat Gott dich nicht verworfen. Der spricht sogar mit dir. Der spricht mit dem, der Gott jetzt schon den Rücken zugedreht hat, weil er einfach seinen Zorn im Herzen nährt, weil er den Blick nach unten gehalten hat. Oder den Blick nach unten gehalten. Trotzdem spricht Gott auf eine Art und Weise, die Ewart sich wünschen würde. Nämlich so ganz direkt, laut vernehmbar, mit einer deutlichen Stimme. Nicht eine innere Stimme, sondern das macht den Eindruck, wirklich, Jesus ist da und redet mit ihm. Und ich habe sogar den Eindruck, dass Jesus sich zwischen den Kain und den Altar gestellt hat und hat gesagt, du, das geht nicht um das Opfer, es geht um dich und mich. Und er warnt ihn und sagt, pass auf, so sehr liebt er ihn, dass er nicht einfach sagt, naja, was hatten wir heute in den Sprüchen, bloß nicht im Kreis der Narren aufhalten, ist nicht gut. Sondern er geht auf ihn zu. Er versucht, ihn abzuhalten von dem, was er weiß, was eigentlich in seinem Herzen schon vorgeht. Und er sagt ihm, dass er nicht einfach sich von seinem Zorn und seinen Gefühlen treiben lassen soll, sondern er soll über sie herrschen. Und wenn Gott das sagt, dann heißt das mit anderen Worten auch, dass das möglich ist. Und das behaltet im Kopf, wir kommen ganz am Ende nochmal drauf zurück. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er erschlug ihn. Ich finde das so schrecklich. Was passiert, wenn du nicht bereit bist, über deinen Zorn zu herrschen? Und ich finde das mit einer der schrecklichsten Sachen auch der Sünde, dass Leute darunter leiden müssen, die nichts dafür können. Weil auf wen ist denn der Kain zornig? Eigentlich ist er auf Gott zornig. Abel ist nur das, woran sich das zeigt, aber wütend ist er auf Gott. Und seine Wut an Gott, auf Gott, lässt er an seinem Bruder aus, auf grausamste Art und Weise. Das ist genau das Gleiche, was Satan gemacht hat. Satan ist wütend auf Gott. Und wen hat er dadurch ins Verderben gerissen? Die Menschen. Zorn bringt keine guten Früchte hervor. Überhaupt keine guten Früchte. Und der Herr sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte: Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Wenn seine Eltern dabei gewesen sind, dann würden die wahrscheinlich etwas gehabt haben, was man zu Neudeutsch, eigentlich Französisch, Déjà-vu nennt. Das war schon mal, ne? Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben und Gott durch den Garten ging und sagt: Wo seid ihr? Wir haben uns versteckt. Habt ihr etwa von der verbotenen Frucht gegessen? Die Frau. Wieder die gleiche Nummer, ja. Das ist auch das Schlimme. Wenn ich der Sünde in meinem Leben, wenn ich dem Zorn in meinem Leben Raum gehe, das bringt immer weiter ungute Früchte und kann sich fortsetzen auf Generationen nach mir. Das ist vielleicht noch so ein Punkt am Rande. Wir denken viel zu oft nur an uns selber. Wer Familie hat, bist du dir bewusst, dass dein Verhalten, dein Zorn, den du nicht beherrschen willst, Einfluss hat auf deine Kinder? Aber du bist auch immer ein Teil einer Gemeinschaft. Bist du dir bewusst, dass dein Zorn auch negativ Vorbildcharakter hat auf andere? Vielleicht auch auf die Gemeinde? Vielleicht auch auf die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde? Wenn das einer ist, der hier ständig vorne steht und oder sich sehr präsentiert, man muss nicht nur vorne stehen, man kann auch sonst so in der Gemeinde sehr präsent sein und das ist einer, der sich nie beherrschen kann, was hat das für einen Einfluss? Es hat Einfluss auf andere. Und er sprach: Was hast du getan? Er, das ist Gott. Horch, das Blut deines Bruders schreit mir vom Ackerboden her, und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Und wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben, unstetig und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Adam hat erlebt, dass der Ackerboden um seines Vergehenswillens verflucht wurde, dass der Ackerboden verflucht wurde in der Hinsicht, dass er im Schweiße seines Angesichtes seinen Lebensunterhalt erbringen musste, und Kain erlebt, dass sogar die Frucht des Ackers für ihn verflucht ist. Noch eine weitere Steigerung, dabei ist er Ackerbauer. Seine Lebensgrundlage, so wie er bisher gelebt hat, ist hinweg. Und dann passiert Folgendes. Da sagte Kain zu dem Herrn: Boah, zu groß ist die Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Sieh, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstetig und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Wie dreist auf der einen Seite. Da merkt man, wenn ich mich so verhalte, da muss doch vorher schon in meinem Herzen was schiefgelaufen sein. Das war der Punkt. Warum hat Gott das Opfer von Kain nicht angenommen? Weil das ist doch nicht von 0 auf 100, dass ich auf einmal mich so erstmal so wütend bin, aber dass ich so dreist mit Gott umgehe. Stell dir vor, Eva, du erlebst, dass Gott direkt mit dir persönlich spricht, von Angesicht zu Angesicht. Und dann sagt er was dir nicht gefällt. Und dann sagst du: Sag mal, hast du eine Meise? Tickst du noch ganz richtig? Du wärst so froh, dass Gott mit dir redet, du würdest gar nicht auf die Idee kommen, sowas zu sagen, egal was er sagt. Gute Nachricht. Gott lässt das zu. Gott lässt es mehr als zu, dass Kain so mit ihm redet. Schauen wir, wie es weitergeht. Der Herr aber sprach zu ihm nicht so: Jeder, der Kain erschlägt, siebenmal soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. Obwohl Kain sich dreister und am dreistesten verhält, Gott warnt ihn, also er wird zornig, Gott warnt ihn und versucht ihn wieder auf den Teppich zu holen. Interessiert ihn nicht, er erschlägt seinen Bruder. Er, zu Neudeutsch würde man sagen, er ist kackfrech, wie er sich Gott gegenüber verhält, indem er sagt, bin ich meines Bruders Hüter? Und als Gott ihm auf die Konsequenzen seines Verhaltens aufmerksam macht, sagt er noch, nee, das ist mir zu viel Strafe, das muss anders sein. Und Gott, erstens redet er die ganze Zeit mit ihm und er macht noch ein Zeichen an ihn, um ihn zu schützen. Das Spannende an der Sache finde ich, das ist wie ein Segenszeichen auch. Es darf ihn keiner erschlagen. Und es ist noch etwas. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen gewesen ist, aber es muss ja sichtbar gewesen sein, denn es wussten alle, die dann später noch auf dieser Welt umhergingen, wenn ich also keinen begegne, das ist das Zeichen Gottes, von dem muss ich die Finger lassen. Der steht unter dem Schutz Gottes. Kain hat Zeit seines Lebens ein Zeichen mit sich herumgetragen, was ihn daran erinnert, dass Gott nicht will, was er gerade tut und dass er sich danach sehnt, zurückzukommen. Zeit seines Lebens war dieses Zeichen ein Schutz und ein Signal, du kannst noch umkehren, obwohl du dich so dreist mir gegenüber verhalten hast. Du kannst noch umkehren. Aber das Tragische ist, und das ist das Tragische, wenn du deinen Zorn nicht beherrschst. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Hier gibt es einen Unterschied zu seinen Eltern, zu Adam und Eva. Bei Adam und Eva sind Adam und Eva aus dem Paradies von Gott vertrieben worden. Kain hat selbst sich entschieden, dass er nicht mehr mit Gott zusammen sein möchte. Sein Zorn hat ihn bis dahin geführt, dass er sich entschieden hat, ich will auch mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und hat sich ganz seinem Zorn hingegeben und hat sich selbst entschieden, dass er abgeschnitten ist. Und ich vermute, weil wir nichts weiter lesen, bis in alle Ewigkeit. Von dem Gott, der ihn so sehr liebt, dass er ihn im Zeichen gemacht hat, um ihn zu schützen und ihm mitzuteilen, du hast bis an das Ende deines Lebens die Möglichkeit, noch umzukehren. Obwohl du der erste Mörder bist auf diesem Planeten. Und das, was mir am wichtigsten gewesen ist, umgebracht hast. Jetzt werden wir ganz praktisch. Das ist die Geschichte. Es kommt noch eine Geschichte. Manche wissen das schon. Ich laufe, das ist eines meiner Hobbys, was ich für vieles nutze. Einerseits, um fit zu bleiben, weil als wenn ihr mich vor 10 Jahren gesehen hättet, da wurde die Kugel hier immer größer. Und dann habe ich versucht, meine Ernährung umzustellen, das habe ich auch gemacht. Und merkte, das hilft aber immer noch nicht. Und dann habe ich mit Sport angefangen und seitdem laufe ich. Und ich laufe viel, so irgendwas zwischen 50 und 80 Kilometer die Woche. Das ist so mein Streckenpensum, was ich laufe. Und meine Frau, weil ich viel laufe, die hat mir letztes Jahr einen Kalender geschenkt, einen Laufkalender. Da konnte man für jeden Tag so ein Blatt abreißen und gab es alles Mögliche, Lustiges, Spannendes, Wissenswertes rund um das Laufen zu lesen. Und da gab es dann ein Zettel, da stand drauf, was mögen Läufer am wenigsten? Habt ihr eine Idee, was Läufer am allerwenigsten leiden können? Ja, wo? Ich hab's gehört. Hunde. Genau. Hunde. Ich könnte euch unendlich viele Geschichten erzählen von meinen Hundebegegnungen. Weil da sind ja nicht nur die Läufer unterwegs, da sind auch diese Hunde und Hundebesitzer unterwegs. Und ich habe es wirklich einmal erlebt. Das war dann so das heftigste Erlebnis. Ich laufe da so. Und da ist eine Gruppe von Frauen, die da morgens immer so spazieren gehen mit ihren Hunden. Und der eine von den Kötern und rennt und beißt mir voll in die Wade rein. Zum Glück ist sie knallhart, wenn ich laufe. Der ist nicht tief gekommen. Und ich habe es erst ein paar hundert Meter, als das Blut dann runterlief, gesehen, dass er zugebissen hat. Und habe ich gedacht, boah, nee. Das war dann so erstmal der Rest. Und ich muss dazu gestehen, nein, das erzähle ich gleich. So, ich bin also letzten Sonntag wieder unterwegs. Hab mir eine größere Strecke vorgenommen und das ist eigentlich eine relativ, im weiteren hinteren Teil eine hundefreie Strecke weitestgehend. Und ich laufe so einen leichten Berghügel runter und es kommen mir zwei Frauen entgegen mit drei Hunden. Und ich bin dann schon immer so, oh, Hund, oh, okay, gucken wir, was machen wir. Und dann kam das, was kommen musste, also gebissen hat er nicht, aber der eine Hund dann so voll auf mich zu. Und das ist immer ätzend, weil du weißt nicht, wo du hin sollst, das Ding springt dir zwischen die Beine oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gesagt, du blöder Köter, dann habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, hau ab. Und dann ist er dann Bogen gemacht und gleich hinterher und kläffend auf mich zu. Und dann kam der zweite und die Frau stand dabei. Oh, und dann habe ich nur gesagt, ja, das ist so richtig toll, wunderbar erzogener Hund. Und dann bin ich weitergelaufen und dann kam die andere Frau ein bisschen hinterher und dann hörte ich, wie sie das auf eine Art und Weise wiederholte, dass ich gleich wusste, dass sie schallend anfangen zu lachen. Ha, 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 dummer Läufer. Und in mir kochte ich. Und zwar im doppelten Sinne. Nämlich erstens, ich nutze die Zeit des Laufens auch viel, um Zeit mit Gott zu haben. Für mich sind das ganz wichtige Gebets-, Reflexionszeiten, ganz viele Impulse von Gott bekomme ich, während ich laufe. Das ist noch mit ein Grund neben dem Gesundheitsaspekt, warum ich Laufen liebe. Weil ich mich Gott sehr eng verbunden fühle beim Laufen. Und ich war jetzt schon eine Stunde unterwegs gewesen, hatte vorher noch so eine blöde Erfahrung. Da war auch so ein Mann, der ist mit seinem Elektrorad und seinem Hund und dann lief er mal an mir vorbei und wieder hinter mir und ich wusste nie, was macht dieser blöde Hund. Und ich hatte aber eine gute Stimmung, diese ganze gute Stimmung, so, hatte mich mit Gott so verbunden gefühlt auf diesem Trip, die war weg. Mit einem Schlag vollkommen weg. Und dann habe ich gedacht, das ist toll. Und ich habe so überlegt, was würdest du jetzt machen am liebsten? Am liebsten würde ich jetzt zurückrennen, mir diesen scheiß Köter schnappen, mit ihm 2 Kilometer weiter in den Wald rennen und irgendwo aussetzen. Dann sollen sie sehen, wo sie bleiben, sie und der Hund. Und ich habe gedacht, ja, das geht nicht. Es war so gut gerade mit dir und es ist alles kaputt, die ganze Stimmung ist kaputt. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, Gott, was möchtest du mir jetzt mitteilen? Was willst du mir damit sagen? Und das Schöne ist, Ewart, die Antwort kam sofort. Armin, an deiner Einstellung zu Hunden stimmt was nicht. Okay? Dazu muss man Folgendes sagen. Und ich habe Gott gefragt, was heißt denn das? Und er hat mir das bewusst gemacht. Ich habe manches Mal gesagt, ich bin ein Hundehasser. Ich weiß nicht, wie viele von euch Hunde haben, Matthäus und Daga und wer sonst noch Hunde hat, weil das ist echt nervig. Aber ich habe Folgendes entdeckt. Ich bin bisher davon ausgegangen, wenn ich laufen gegangen bin, jeder Hund ist ein potenzieller Beißer. Und jeder Hund ist potenziell aggressiv. Und jeder Hund hat es auf mich als Jogger abgesehen. Wobei in der Realität ist es gar nicht so. Die meisten Hunde passiert gar nichts. Und vielleicht habe ich manchmal gedacht, in dem Augenblick, die Hunde riechen das. Wenn ich da vorbeikomme, die riechen das. Dass ich denke, ah, die beißen mich gleich. Und die denken so richtig, ah, erst recht, da kommt einer, ein Läufer, beißen. Und ich habe gesagt, okay, Herr, wie soll denn meine Einstellung aussehen? Hunde sind nett und die tun nichts. Aber es gibt auch welche, die beißen. Kommen wir gleich zu. Okay. Ich hatte noch eine weitere Stunde des Laufens vor mir. Dann habe ich gesagt, ich werde das jetzt ausprobieren. Ich entscheide mich jetzt, dass ich eine andere Einstellung zu Hunden haben will. Und zwar, dass Hunde mir nichts tun und dass die Hunde in der Regel friedlich sind. Und die Probe kam gleich um die Ecke. Der nächste Hund. Und ich habe gesagt, okay, Hunde tun nichts. Die meisten Hunde sind ganz friedlich und die wollen nichts. Und das ging gut. Beim zweiten und dritten Hund ging auch gut. Und dann kam ich an eine Stelle, da hatte eine so eine Fußhupe an der Leine. Und ich näherte mich und der knurrte richtig. Ich merkte, wie sie an der Leine zerren musste. Und der so einen großen Bogen machte, so im Radius der Leine, während ich vorbeilief. Und ich dachte, Hunde sind friedlich. Aber ich merkte, es half mir schon mal, erstmal an dem Hund vorbeizulaufen. ohne dass ich sagte, oh, schon wieder so einer, sondern ich merkte, es beginnt was in mir zu verändern. Und die ganze Woche, die ich jetzt laufe, jeden Lauf, den ich gemacht habe und jedem Hund, den ich begegne, denke ich, Hunde sind im Grunde genommen friedlich. Und in mir verändert sich schon mal etwas. Ich bin viel entspannter. Ich laufe viel entspannter. Weil sonst habe ich immer gedacht, oh nee, schon wieder so ein Köter. Und was wird jetzt gleich kommen? Jetzt denke ich, okay, das läuft alles. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Herr, es gibt aber ein Problem. Es sind nicht alle Hunde friedlich, es gibt trotzdem ein paar Beißer. Und da hat der Herr gesagt, richtig, lern mit diesen Hunden umzugehen. Die Hausaufgabe, die ich gekriegt habe, die ich noch nicht gemacht habe, die ich so von Gott für mich gehört habe, du nimmst jetzt Kontakt mit einer Hundeschule auf und gehst hin und schilderst denen dein Problem und fragst sie, was du tun sollst, wie du mit diesen Hunden umgehen sollst, die solche Beißer sind. Okay. Und ich habe Gott gefragt, und was ist die Lektion für uns? Für mich in dieser ganzen Nummer. Es liegt oft an unserer Einstellung, wie wir mit anderen umgehen oder was wir mit anderen erleben. Und dass wir vielleicht zornig sind und das Problem überhaupt nicht an dem anderen liegt. Und das ist genau in der Geschichte von Kain und Abel. Das Problem war nicht Abel, das Problem war Kain. Und dass wir unsere Einstellung reflektieren müssen. Das Problem ist, wenn ich zornig bin, wenn ich denke, alle Hunde sind Beißer, dann schade ich mir. Und zwar auf vielerlei Hinsicht. Ich vermiese mir so einen Teil des Laufes. Ich habe mir meine ganze gute Stimmung kaputt machen lassen, die ich vorher mit Gott gehabt habe auf diesem Lauf. Und wenn wir in die Geschichte von Kain und Abel schauen, der sieht überhaupt nicht, was für einen Charakter sein Bruder hat, der ganz Gott hingegeben ist. Das nimmt er nicht wahr. Er sieht auch nicht, wie Gott ihn gesegnet hat. Wenn ich so viel ernte, dass ich sogar ein Opfer geben kann, weil ich überreichlich habe, das sieht er nicht. Und er nimmt auch überhaupt nicht, was er auch nicht kann, sich darüber freuen, dass andere Erfolg haben, dass es ihnen gut geht und dass sie auch von Gott gesegnet sind. Und das größte Problem ist, wenn ich an meinem Zorn festhalte, und das zeigt die Geschichte von Kain und Abel wunderbar, ich schneide mich ab von Gott. In dem Augenblick, wo ich wütend wurde in meiner Hundegeschichte, die ich euch gerade erzählt habe, war zack, mit einem Augenblick die ganze gute Stimmung weg mit Gott. Die Lösung, wie ich aus dieser Nummer rauskomme, steht in 1. Mose 4, Vers 7. Noch einmal. Es ist nicht so, wenn du recht tust oder Gutes tust, dann hebt sich dein Blick, oder ist es nicht so? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir ist ihr Verlangen. Du aber sollst über sie herrschen. Den Blick senken hatten wir vorher schon. Das heißt von Gott wegschauen. Den Blick heben heißt zu Gott hinschauen. Mach dir bewusst, du bist kein Sklave deiner negativen Emotionen. Und du bist auch kein Sklave dessen, was dir deine Eltern mitgegeben haben von den negativen Dingen. Eure Eltern sind alle nicht perfekt. Fragt meine Kinder, die werden euch bestimmt sagen, wo ich nicht perfekt bin. Du bist kein Sklave dessen, was deine Eltern dir vielleicht an negativen Dingen mitgegeben haben. Du kannst über deine Sünde, deine negativen Emotionen herrschen, indem du genau Folgendes tust. Hoch mit dem Blick auf Gott schauen und bring deinen ganzen Frust zu ihm. Und du darfst das, wenn schon Kain seine ganze Dreistigkeit zu Gott bringen kann, dann darfst du erst recht, wenn du den Blick wieder hebst und sagst, deinen ganzen Zorn zu Gott bringen. Wie viel mehr darfst du das, wenn Kain seine Dreistigkeit schon zu Gott bringen kann? Und ich wünsche dir, dass es dir gelingt, wie auch mir, dass du sagst, Herr, was mache ich jetzt damit? Hilf mir, ich brauche deine Weisung. Und ich bin sicher, Gott wird dich genauso wenig im Stich lassen, wie er es mit mir gemacht hat. Ich wünsche mir, dass ihr nicht denkt, gute Predigt, muss ich meinem Nachbarn von erzählen, sollte er mal hören. Sondern, dass du selber auf den Balken in deinem eigenen Auge schaust. Und ich wünsche mir, dass das nicht nur schöne Worte geblieben sind, sondern das nächste Mal, wenn du merkst, Okay, da war was. Herr, so geht's mir. Du kannst deinen ganzen Frust bei Gott lassen. Leg ihn nicht nur ab, sondern frag, Herr, wie gehe ich damit um? Und vertraue darauf, wenn du dich in deiner ganzen Wut an Gott wendest, dass er dir eine Antwort gibt und dir hilft, eine Lösung zu finden. Amen.